SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit dem langjährigen Leiter der Berliner Filmfestspiele, mit Dieter Koslik. Guten Morgen.
Und herzlich guten Morgen. Willkommen.
Unsere Sendung hat eine ungeplante und überraschende Aktualität bekommen, Herr Koslik. Einfach deshalb, weil heute diese Aktion der Schauspieler Alles dicht machen Schlagzeilen gemacht hat. Ja, also prominente Schauspieler, die sich sehr kritisch auseinandersetzen mit der Corona-Politik in Deutschland und auch mit den Medien. Wie finden Sie die Aktion?
Ich finde sie gut. Ich habe natürlich verstanden, dass das auf hohem ironischen Niveau war. Ich meine, ich kenne ja Herrn Tukur und Herrn Liefers und ich kenne sie ja alle. Wenn man das natürlich eins zu eins nimmt, denkt man, die haben die Regierung kritisiert, was sie ja auch haben. Also so ist es ja nicht, aber natürlich nicht so, wie sie es gesagt haben, sondern sie wollten darauf aufmerksam machen, dass jetzt endlich mal die Kulturtempel wieder geöffnet werden. Und Ironie ist halt schon immer ein bisschen schwierig gewesen.
Wobei jetzt Folgendes passiert ist: Die AfD klatscht Beifall für diese Aktion, Herr Maaßen klatscht Beifall für diese Aktion und ein paar Schauspieler rudern jetzt zurück, indem sie sagen, wie Liefers, so haben wir es ja gar nicht gemeint und wir wollen nicht mit Reichsbürgern, Aluhüten, mit wem auch immer, in einem Boot sitzen.
Naja, also ich kann da nur dazu sagen, ich bin ja eigentlich vom Berufs her Kommunikationswissenschaftler, also jedenfalls habe ich das studiert und abgeschlossen. Und da gab es einen berühmten Professor, der hieß Watzlawick, der hat auch ein Buch geschrieben, die Anleitung zum Unglücklichsein, aber sein wirkliches Standardwerk war, wie wirklich ist die Wirklichkeit, und das muss man dazu sagen, ja, der eine versteht so und der andere versteht
und
so.
Und dieser Watzlawick hat doch, glaube ich, auch gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren.
Genau,
korrekt.
Das ist auch der Watzlawick. Ja, der Watzlawick hat vor allen Dingen für uns Schwaben auch ganz schön, wenn man mit der Frau nicht mehr so ganz richtig übereinstimmt und sie läuft drei Schritte hinter einem, ja, da hat der Watzlawick gesagt, dann denkt der Mann, die läuft mir immer nach und die Frau sagt, Mensch, der Kerle läuft mir immer voraus. Und das ist halt die Wirklichkeit, die ist halt unterschiedlich interpretiert.
Ja, und diese Hobbypsychologie gilt möglicherweise bis heute. Apropos Schwaben, waren Sie in Pforzheim?
Nee, aber nach der Sendung treffe ich erstmal meine Freunde aus Pforzheim, meinen Schulkollegen Michael Lindner, der mit seiner Frau hier wohnt in Stuttgart, mit dem habe ich Abitur gemacht. Und dann fahre ich nach Pforzheim, nach Ischbringen, in mein Dörfle, und dort signiere ich alle Bücher, die meine Schulkameraden schreiben. Lieber Harald, für dich ewig dein Dieter.
Wie ist denn das Gefühl, dann wieder in diesen Ort zu kommen, in dem man groß geworden ist?
Naja, das ist ganz komisch. Das ist also so eine doppelte Sache. Auf der einen Seite kann man ja die Heimat nicht vergessen. Ich habe da 19 Jahre gelebt und ich weiß, wo es Butterbrezeln gab. Wir hatten noch 4 Bäcker damals. Ich war selber in der Bäckerei groß geworden. Und dann kommt man da zurück, quasi hat man 40 Mal den Globus umkreist. Und dann kommt man zurück, dann guckt man sich das schon komisch an. Aber es hat immer noch was. Also es ist nicht so, dass man nur, dass man sagt, das Provinz ist jetzt Provinz, ja, sondern es hat auch seine Vorteile. Und ich glaube, der Trend in Zukunft nach dieser Corona-Kiste ist ab aufs Land, ins Freie.
Wie sehr Kindheit prägt, das haben wir in der gestrigen Leute-Sendung erlebt, als Harald Martenstein von seiner Kindheit, die nicht sehr schön war, mit einer übergriffigen Mutter erzählt hat. Wir gehen zurück in Ihre Kindheit nach Pforzheim. Jahrgang 1948, das Kind war einer alleinerziehenden Mutter. Korrekt soweit alles?
Ja, außer dass sie Ispringen, das bei Pforzheim, oder Pforzheim ist bei Ispringen.
Ispringen ist 4 Kilometer.
Ja, das ist so auf dem Weg nach Karlsruhe.
Ist Ispringen ein Ortsteil von Pforzheim oder
Nein,
eine eigenständige
Gemeinde? Nein, das ist eine selbstständige
Gemeinde,
aber die hat ein wirklich ein Spezifikum, nämlich wir sind auf der Erdbeergrenze.
Ja.
Das heißt, die rechten Erdbeeren sind badisch und die linken sind württembergisch im
Glückwunsch.
Garten. Ja, das ist doch schön, gell?
Also Ispringen, das haben wir vorhin von Ihnen gehört, gab mal 4 Bäckereien.
Mhm.
In einer davon sind Sie groß geworden.
Mhm. Bäckerei Auber, ja.
Hatten Sie eine schöne Kindheit?
Ja, nee, ich hatte 2 Kindheiten. Also auf der einen Seite war ich natürlich das einsame Kind. Meine Mutter ist um 6 Uhr morgens ins Geschäft gegangen, nach Pforzheim, wo auch früher mein Vater gearbeitet hat, der an einem Unfall in dieser Firma gestorben ist, als ich 3 Monate alt war. Also ich habe den gar nicht mehr kennengelernt.
Mhm.
Und die ist um 6 Uhr wieder zurückgekommen. Ich war also ein sogenanntes Schlüsselkind. Den Schlüssel hat man damals um den Hals getragen. Das war, sage ich mal, die einsame Komponente. Und die andere war, dass ich im Paradies aufgewachsen bin, nämlich in der Bäckerei. Weil um 6 Uhr morgens, wenn wir die 96 Treppen vom 4. Stock Holztreppen runtergegangen sind, und dann haben die ja schon seit 4 Uhr gebacken. Aha. Ja, und das roch natürlich, und es war ganz hell. Das war wie so, wie wenn man ins Paradies geht, wenn es ganz hell wird. Und es roch, und die Butter, nicht die Butterbrezeln, nicht, aber die Brezeln waren über meinem Kopf. Ich war ja noch so klein. Ja. Bäcker Auber war eingestäubt mit Mehl. Und ich habe den ganzen Tag das gerochen und das Brot eingeschossen. Es gab noch diesen Ofen in der Wand, ja, wo Feuer drin war. Und ein Kolonialwarengeschäft, das darf man zwar heute nicht mehr sagen, gell, aber so hieß das, war, da wurde dann Himbeerdrops verkauft in einem großen Glas auf der Theke. Ja, das war so.
Würden Sie sagen, Sie sind früh zur Selbstständigkeit erzogen worden? Ja. A und B, das hat Ihnen für Ihr eigenes Leben sehr viel genützt?
Ja, das wusste ich aber nicht. Klar. Also damals habe ich das eher als Einsamkeitsgeschichte empfunden, und ich bin da auch ein sehr, also selbstständig im Sinne, dass ich auch so ein Lonely Man war und wurde irgendwie. Also das hat mich schon geprägt, dass ich alleine was machen konnte. Ja, das hängt damit zusammen.
War Kino ein früher Fluchtpunkt für Sie?
Das war auf jeden Fall ein Fluchtpunkt, aber ein ganz komischer, denn meine Mutter hatte dann nach Jahren einen Hausfreund, hat man gesagt. Onkel Kurt hieß der. Er kam aus Berlin und hatte auch trank immer Albino. Das war ein ganz billiger Cinciano. Gab es damals auch, den musste ich in meinem Bahnhofskiosk holen. Kriegsschaden, traumatisch, würde man heute sagen, Trauma. Und der Onkel Kurt, der wollte einfach alleine sein am Sonntag. Und in Ispringen gab es ein Kino, nämlich im Saal der Bahnhofsgaststätte, das hieß Bali. Und da hat er mich um 1 hingeschickt. Und da war ich dann der Erste, um 3 ging es los. Und ich war der Erste, habe die Hand auf der Klinke gehabt und bin als Erster rein. Und um 5 bin ich zurückgekommen. Also der hatte 4 schöne Stunden.
Wissen Sie noch den Film, den Sie als allererstes gesehen haben?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Die Filme, die da liefen in Bali, das waren so Filme am Bodensee. Damals gab es ja auch schon Zibrak, also Sonja Ziemann und Brack, also was Angelina Jolie dann war.
Also wir reden von den 50er Jahren.
Wir reden von den 50er Jahren, Förster vom Silbersee und so. Nee, das weiß ich da nicht mehr. Ich kenne diese ganzen Filme, habe ich natürlich im Kopf. Ja. Den ersten, den ich kannte, war Ben Hur, aber das war dann im Pforzheim.
Immer auf dem Teppich bleiben. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger SWR1-Leutegast geschrieben hat, Dieter Koslik, viele Jahre Chef der Berlinale. Jetzt haben wir, Herr Koslik, die Mail bekommen einer SWR1-Hörerin, die schreibt: Mein Opa Gerhard Bürkle, Klammer auf 87, Klammer zu, war einmal der Vermieter von Dieter Koslik. Ihn würde es interessieren, wann Dieter Koslik nach Ispringen kommt, um sein Buch zu signieren.
Naja, ich komme morgen nach Ispringen, um das Buch zu signieren, und ich weiß natürlich auch, wer Gerhard Bürkle ist. Wir haben da gewohnt, das war am Bahnhof, am Ispringer Bahnhof, aber man darf ja nur einen treffen. Also dann muss man, am besten ist, sie bringt ihr Buch zu Jürgen Schneider in Ispringen, da signiere ich die morgen alle für meine Klassenkameraden.
Wird dann morgen eigentlich auch ein Denkmal für Sie enthüllt in Ispringen?
Nein, aber wenn es so weitergeht, dann ist es dann soweit. Ja, also warten wir mal ab, ich komme dann nochmal vorbei.
Wir wollten über Ihren frühen Ausflug in die Politik sprechen. Also Sie waren mal Mitarbeiter eines Hamburger Bürgermeisters. Hans-Ulrich Klose hieß der Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Und Sie waren, glaube ich, der erste Frauenbeauftragte der Hansestadt Hamburg.
Nee, nur der Pressesprecher.
Ach so.
Die Frauenbeauftragte war Eva Rühmkorff, die Ehefrau des berühmten Dichters. Das darf man zwar auch nicht sagen heute mehr, aber die Eva Rühmkorff war die Leiterin und ich war der Pressesprecher. Also ich musste das verkünden, dass die Frauen gleich Rechte haben wie die Männer.
Das hat mir
einen Shitstorm, gab es ja damals nicht, den Begriff eingebracht, als ich geschrieben habe an die 100.000 Angestellten des öffentlichen Dienstes, habe ich geschrieben: Ab jetzt gilt, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil bis dahin ging es nur sehr geehrte Herren. Und Und okay. Dann habe ich den Shitstorm bekommen, ob ich noch ganz richtig im Kopf wäre. Was soll das denn jetzt? Das würde doch wirklich ausreichen mit Herrn.
Was hat Sie denn, Herr Kloßlik, für diese Stelle damals qualifiziert?
Nichts eigentlich, weil ich musste gehen, weil Hans-Ulrich Klose, für den ich ja Reden geschrieben habe und auch sein Büroleiter war, das waren ja die Zeit des Aufbruchs gegen Atomkraftwerk Brockdorf. Die Grünen wurden gegründet, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt sind sie auf dem Weg ins Kanzleramt. Also das war damals, Klose musste zurücktreten, weil wegen linker Politik. Und ich saß dann da dumm rum, als sein Redenschreiber war ja nichts mehr. Und dann hat man mir halt den Job gegeben, den Pressesprecher zu machen. Und ich muss sagen, ich habe da sehr viel gelernt für mein zukünftiges Leben. Also ich hatte nicht so große Schwierigkeiten dann mehr mit Frauen in meinem Leben. Ich habe mit sehr, sehr vielen immer zusammengearbeitet und ich habe da
gute Erfahrungen gemacht?
Ja, sehr gute. Und zwar in allen meinen Büros, wo ich war. Ich meine, das kann man jetzt so leicht sagen, weil ich ja immer der Chef war. Aber wir hatten immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander in Hamburg, in Köln, Düsseldorf und dann auch in Berlin.
Was haben Sie über die Politik gelernt, über die Tagespolitik, darüber, wie Politik auch hinter den Kulissen funktioniert?
Ja, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist so, wie man sich das vorstellt. Und ich weiß noch, dass ich ein Angebot bekam, ob ich nicht mit einer tollen Stelle im Rathaus bleiben wollte. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Das ist nicht witzig, muss ich sagen. Und das Unwitzigste dabei ist eigentlich, dass sie sich immer alle auf den Kopf hauen, alle wechselseitig. Und man denkt immer, es geht um was ganz anderes. Aber ich habe mal zu Hans Ulrich, so war der Vorname vom Bürgermeister, vom Regieren, nicht Regieren, sondern vom ersten Bürgermeister, habe ich mal gesagt, du, wir verbrauchen 97% nur, um unseren Stuhl irgendwie zu behalten und 3% machen wir hier irgendwas für die Bevölkerung. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Ja. Also das war nicht meine Perspektive. Ich war froh, dass ich dann ging. Ich ging ja dann auch zu konkret, die waren ja auch ein bisschen regierungsfeindlich.
Die waren ganz schön tough. Eine linke, linksradikale Zeitschrift.
Ja, hat man gesagt, linksradikal, aber für mich links.
Umstürzlerisch, rebellisch. Mhm. Sie waren da unterwegs mit Leuten wie Stefan Aust, der danach eine ganz andere Karriere gemacht hat.
Bis heute.
Henrik M. Broder, der sich politisch wiederum in eine andere Richtung gedreht hat.
Heute bei der Welt, bei Springer.
Ja. Und Günther Ahmed, das ist der, der die Sexfront geschrieben hat.
Ja, das waren diese gelben Bücher mit rot-schwarzer Schrift. Und das waren natürlich Bücher, wo man das alles gesehen hat, was man ansonsten verbergen musste.
Was man schon immer mal sehen wollte.
Also da waren die entsprechenden, das war wie bei Lolita, also Seite 129 war etwas abgegriffen. Ja, weil da war das Foto nicht, aber da wurde es halt beschrieben. Ja, da war ich, aber war jetzt nicht der linksradikale Politschreiber dort, sondern ich war der Öko-Fuzzi. Weil ich hatte eine Seite durchgesetzt, die meine linken Freunde eigentlich nicht wollten und die hieß Ökotipps. Und da ging es darum, was ist eigentlich in der Wurst, warum ist die Rührschüssel rot, weil da Cadmium drin ist und warum sterben eigentlich die Bienen und was ist mit den Pestiziden. Also alles Themen, die heute natürlich gigantisch groß sind und wo sich die ganze europäische Gemeinschaft darum kümmert. Da wurde ich aber sehr belächelt, als ich gesagt habe, dass Formaldehyd im Haarshampoo auch zu Haarausfall führen kann und dass man auch mit Glykol, das war ja damals, zwar den Wein haltbar machen kann, dass er nicht friert, aber dass man dann auch selber relativ schnell eine Flasche wird.
Wobei, gut, das stimmt, wobei diese Themen damals natürlich irgendwie vollkommen unsexy waren.
Ja, die Leute haben sich zu tot gelacht. Ich kann mich noch erinnern, Rolf Schübel, auch ein Schwab, der hat bei mir an der Bar von der Wilmauskneipe gesagt, das ist ja nicht mal ein Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, das ist ja ein Blödsinn, was du da schreibst. Ich meine, geht uns das Haarshampoo? Ja. Naja, ich will kein Foto von ihm sehen in seinen Haaren heute. Wobei,
natürlich, was Ihr eigenes Leben angeht, das haben Sie schon sehr konsequent umgesetzt. Sie sind jetzt seit wie vielen Jahren Vegetarier?
Ja, seit 1996. Das bin ich aber durch Zufall geworden, weil ich einen Unfall hatte und habe danach gefastet. 3 Monate, also ich habe nicht 3 Monate gefastet, aber in der Zeit habe ich gefastet. Seither faste ich übrigens jedes Jahr einmal. Und das hat mich zu einer völlig anderen gesundheitlichen Situation gebracht. Also ich war überhaupt nie mehr krank und ich konnte aber plötzlich auch kein Fleisch essen. Aha. Und erst später kam das dann dazu, dass ich auch Herrn Tönnies seine Billigware, ich meine, so 100 Gramm Schweinenacken kosten 79 Pfennig oder Cent. Und 100 Gramm Schuhcreme kosten 1,29 €. Also da kannst du ja lieber Schuhcreme zum Rostbraten nehmen. Also das habe ich dann nicht mehr gewollt. Und diese Massenschlachterei, dieses Billigfleisch, diesen ganzen Ramsch, da habe ich nie mehr mitgemacht. Und deshalb bin ich heute natürlich auch richtig überzeugt, der Vegetarier, also nicht
und richtig fit und gesund auch?
Fit for fun, sage ich nur, ja.
Und seien Sie, diese Fastennummer, können Sie das empfehlen?
Ich kann das jedem empfehlen, weil das geht ja nicht nur darum, dass man da nicht isst, damit man abnimmt, sondern da lernt man auch den Kopf. Und natürlich wird der Körper auch gesund, weil der Körper ist ja gar nicht darauf eingestellt für diese Überernährung, wo jeden Tag, überall gibt's Riegel und Zucker und Essen und hin und her. Der Körper ist immer noch nach Tausenden von Jahren auf Jagd eingestellt und auf Hunger. Und ich kann nur jedem sagen, man kommt da raus, man sieht um Jahre verjüngert aus, der Kopf ist frei. Und es ist so ein bisschen, wie wenn man einen Joint raucht. Aha. Also man ist so ein bisschen gut gelaunt. Okay. Also ich habe jetzt nicht einen Joint geraucht, ja, aber gut gelaunt ist man.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Dieter Koslig, der fast 20 Jahre Chef der Berlinale war. Was waren Sie bis 2019? Zirkusdirektor, Strippenzieher, Geldeintreiber, alles zusammen?
Ja, alles zusammen. Ich war ja der letzte Festivaldirektor von diesen großen Festivals, ja, der beides gemacht hat. Also ich war der Geschäftsführer und musste für die 27 Millionen Euro gerade stehen, die Berlinale gekostet hat. Und das war ja nur ein Teil vom Staat. Aha. Das andere waren Sponsoren und mussten wir Einnahmen machen. Und ich war der künstlerische Direktor. Also ich war fürs Programm zuständig. Das machen heute immer noch zwei Leute. Aha. Und ja, da musste man alles, das, was Sie gesagt haben, musste man machen. Das war so ein Shiva-Tanz. Also man musste schon viele Fähigkeiten haben.
Wie schwierig war es dann, die entsprechenden Stars dann auch zu buchen? Oder war das nur eine Frage, wie groß der Scheck dann
ausgesehen hat? Nee, erstmal gab es gar keinen Scheck. Weil wenn wir einen Scheck ausgestellt hätten für Stars, dann hätten wir am Donnerstagabend die Berlinale begonnen, am Freitagmorgen wären wir pleite gewesen. Wir können ja nicht, da kommen 100, sage ich mal 50 oder 100 Stars, wir können die ja nicht bezahlen. Das muss das Studio bezahlen. Und das Studio, das Filmstudio, hat die Stars geschickt, als Marketingmaßnahme, als Werbemaßnahme. Und dafür haben sie den roten Teppich bekommen. Und am roten Teppich standen ja nicht nur die Fans, sondern die Fotografen. Und dort gab es jetzt Interviews und da hat man Marketing gemacht. Das war eine Werbekampagne. Ja. Und dafür haben sie die Millionen aufgewandt, dass diese Stars kamen. Wir haben jeden, egal ob nun Meryl Streep oder jemand, den man nicht kennt, immer dasselbe bezahlt. Nämlich, ich weiß nicht, 1.500 € für 10 Personen, also 150 pro Nacht.
Also Meryl Streep war ja mal Jurypräsidentin. Ja. Hm. Warum haben Sie der an der Tankstelle einen Blumenstrauß gekauft?
Ich habe ihr keinen Blumenstrauß, es war ganz anders. Wir haben sie geehrt und ich ging nach vorne, ich wollte ihr den Goldenen Bären geben für ihr Lebenswerk und merkte, als ich auf die Bühne wollte, mein Gott, ich habe überhaupt gar keine Blumen. Aha. Und da saß eine Frau, ein Fan in der ersten Reihe und hatte weiße Blumen im Plastik eingewickelt und ich habe einfach dieser Frau die Blumen abgenommen und bin auf die Bühne und habe sie Meryl Streep gegeben. Und das gibt's auch dieses Foto, ja, und dann passierten zwei Sachen. Sie sagte, noch nie hat mir irgendjemand Blumen von der Tankstelle geschenkt, du bist der Erste. Und die Frau hat sie übrigens jetzt gemeldet und hat gesagt, die waren gar nicht von der Tankstelle, die sahen nur so aus.
Okay. Meryl Streep, eine beeindruckende Frau?
Ja. Die ist deshalb beeindruckend, jetzt mal jenseits ihrer 150 Preise und Rollen und unglaublich, weil sie ist einfach komplett ohne jegliche Starallüren. Die ist auch gekommen mit Business Class aus New York. Ich habe noch gesagt, ich schicke meine Assistentin, dass die neben dich sitzt und so, wollte sie alles nicht, ganz normal. Ich habe sie dort empfangen mit einem Blumenstrauß. Wir haben uns super gut verstanden. Das ist ein wirklicher Star, weil sie war so, also sie hat überhaupt gar keine Probleme gemacht.
Also meine bescheidene Erfahrung mit Prominenten ist die, dass die erste Garnitur, so wie sie es gerade geschrieben hat, völlig normal sich verhält, ja, sehr freundlich ist und respektvoll anderen gegenüber und dass er die zweite oder vor allem die dritte Garnitur dann
zicken macht. Ja, das ist halt so und das Management, also dann die sagen dann, also du musst unbedingt die Kekse aus dem Reformhaus, Haferkekse, sonst fährt die gleich wieder ab und so. Das ist natürlich dummes Zeug und dann besorgst du diese Haferkekse, ja, und dann sagt die, was sind das für Haferkekse hier? Ja, ich habe noch nie davon gehört. Also das ist auch meine Erfahrung. Ich hatte eigentlich gar nie bei diesen Hunderten von Stars, mit denen ich da ja über die Jahre zusammen war, ein Problem. Je höher sie waren, desto normaler waren sie und konnten sie.
Sie hatten eine schöne Begegnung mal bei einer Berlinale, um die ich Sie wirklich beneide. Sie haben mal die Rolling Stones zu Gast gehabt. Die Stones komplett waren bei Ihnen. Damals ging es um diesen Scorsese-Film Shine a Light.
Shine a Light.
Und die Herren Jagger, Richards, Charlie Watts.
Ja, das
Watts
war natürlich, ich meine, ich war ja in Pforzheim, hatte ich ja eine Band damals, The Meters. Wir haben immer im Haus der Jugend gespielt, ja. Also ich war ja schon Frontmann 1964, da gab es drei Bands, also Beatles, Rolling Stones und in Pforzheim die Meters, The Meters. Und da war ich natürlich schon drauf vorbereitet. Und aber das war natürlich der größte Gig, den man machen kann. Ich meine, wenn man einen Filmlegenden auf den roten Teppich holt beim Filmfestival, das ist ja eine Sache. Aber wenn man die erfolgreichste und größte Band neben den Beatles oder wie auch immer da holt, das ist natürlich viel komplizierter. Ein Jahr lang habe ich daran gearbeitet.
Ich wollte gerade fragen, war das leicht, die zu kriegen?
Nein, es war nicht leicht zu kriegen. Sie wollten auch erst nicht kommen, nur Scorsese. Und dann hat irgendwann hat einer zugesagt, Charlie Watts oder sowas. Ja, der eigentlich nicht so. Und dann ist einer nach dem anderen, sind sie gefallen wie die Dominosteine und sagten, das Problem war, dass die noch nie so nahe an den Leuten dran waren. Ich meine, dieser rote Teppich, den ich ja da auch beschreibe in meinem Buch, der ist ja nur 11 Meter lang und 4 Meter breit. Und ich meine, die Rolling Stones stehen normalerweise 400 Meter weg. Und das sind die Leute nebendran. Und davor hatten die schon Angst, dass da was passiert.
Konnten Sie denn beobachten, wie die Hierarchie innerhalb der Band aussieht?
Oh ja, das habe ich schon mitgekriegt. Also es gibt natürlich ein Vorgespräch, ja. Der Chef, da sagte Ronnie Wood, mit dem ich auch Gitarre noch gespielt habe, in meiner alten Gitarre, sagte Ronnie Wood zu mir, der Mick Jagger kam dann rein, nahm dem Ronnie Wood und dem Keith Richards die Zigarette aus dem Mund und dem Keith Richards seinen halben Liter Wodka, den er auch noch da, also es war ja morgens um 11 schon, also ist alles gut. Und dann machte der Ronnie Wood machte nur Augenblinzeln und sagte zu mir, he's the boss, you see. Es war eindeutig klar, dass er der Chef war. Und ansonsten haben sie nicht so viel mitgekriegt. Also Keith Richard meinte zu mir, als ich so eine Baustelle stillgelegt hatte, weil sie sonst gestört worden wären im Hotel vom Baulärm, hatte dann am Ende, ich habe die dann stillgelegt, die Baustelle, es war immerhin ins Humboldt-Forum, dann hat er zu mir gesagt, ich hätte das nicht machen müssen, we are dead, wir sind taub nach 50 Jahren Rock'n'Roll. Das war ich aber auch ganz schön blöd dargestanden. Das beschreibe ich auch nochmal ausführlich, das war ein wirklich sehr komisches Stück, Film- und Musikgeschichte großartig. Also wir haben uns, wir hatten viel Spaß miteinander. Und sie sind auch sitzen geblieben, haben sich den Film angeguckt, den kannten sie ja auch nicht. Ja, und anschließend haben sie die Stadt unsicher gemacht. Also die sind schon noch Rock'n'Roller.
Alle, so ist es alle nicht zusammen oder das Tandem Ron Wood und Keith
Richards? Wo man sich denken kann, es war bestimmt, der Anführer war weder Charlie Watts, der ja der Brevste war in seinem Konfirmandenanzug, wie er da saß, und Mick Jagger sowieso nicht, weil der musste ja am nächsten Tag wieder Jumping Jack Flash hochspringen. Das waren natürlich die beiden anderen Buben, Ronnie Wood und Keith Richard, die waren auf on the road.
Aber schlussendlich natürlich lebende Legenden.
Ja, also ich kann mir nichts Größeres vorstellen. Also jetzt mit Musik, wir hatten ja viele Patti Smiths und wir hatten George Michael, großartig. George Michael da, also ganz große Musikstars auch. Aber das ist so der Höhepunkt gewesen.
Welches Stones-Stück haben Sie eigentlich mit Ron Wood gespielt?
Wir haben Time is on my side mit diesem unglaublichen Intro, das alle kennen.
Dann hören wir es uns jetzt gemeinsam an.
Ja, super. Schön.
Haben Sie diesen einen Mann aus Hollywood, aus Los Angeles, Harvey Weinstein, gekannt?
Ja, klar. Wir hatten von denen die besten Filme. Ich musste immer, man musste zusagen, bevor das bekannt geworden ist mit Me Too und dieser ganzen Vergewaltigungsgeschichte, Schichten, das war ein Irrer. Also die Leute sind ja nicht nur im sexuellen Bereich durchgeknallt, sondern das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Also ich habe mal mit ihm verhandelt und wollte einen Film nicht zeigen und dann habe ich nicht aufgelegt, das Telefon. Und da hat er dann zu seinem Assistenten gesagt, we kill him, we turn him in dirt. Also wir bringen ihn um, wir drücken ihn, wir beenden seine Karriere. Also solche Typen waren das, die sind ja nicht nur eindimensional verrückt.
War das eine einmalige Begegnung und auch einmaliger Ausrutscher?
Nein, öfters. Ich habe dann abgelehnt, mit ihm weiterhin zu sprechen, was natürlich eine Katastrophe ist, weil ich diese Filme dann nicht bekommen habe. Aber ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Ich meine, der hat dich fertig gemacht. Der wurde immer stundenlang vorher, hat der Assistent angerufen, Harvey redet jetzt gleich mit dir und hat einen wirklich fertig gemacht. Also das war ein ganz schlimmer Finger. Das gibt es ja nicht nur in Hollywood, gibt es ja auch bei uns.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Was Harvey Weinstein angeht, wussten Sie oder war in der Szene bekannt, dass er ein ganz übler Vergewaltiger ist?
Nein, das nicht so, wie Sie das jetzt sagen. Aber natürlich wusste man, dass in der Filmszene, sage ich mal, das eine oder andere abläuft, weil das ist einfach, sind einfach Machtpositionen, die da vor allen Dingen Männer haben, weil die beherrschen darüber, wer wird besetzt, wer kommt zu diesem Film. Und natürlich gerade in Hollywood, das ist auch geschichtlich so gewesen immer, hat man das gemacht. Aber das, wie gesagt, ist nicht darauf begrenzt. Es gab ja auch bei uns solche Vorfälle.
Ist der deutsche Regisseur Dieter Wedel jemand, den Sie mit Harvey Weinstein vergleichen würden?
Nein, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber der Prozess ist ja gerade eröffnet worden und wird man mal sehen. Bis dahin ist ja fast 20 Jahre lang her, als das passiert ist.
Wenn ich das sagen darf, es ist länger her. Also diese behauptete Vergewaltigung 1996. Dann hat die Staatsanwaltschaft, ich glaube 2018, ermittelt und jetzt 2021
der Prozess. Also bis dahin gilt, wie gesagt, bei uns ja die Unschuldsvermutung, aber man wird dann sehen. Also ich kann das jetzt, wie gesagt, nicht so beurteilen.
Hatten Sie mit Dieter Wedel zu tun, beruflich?
Nee, aber wie gesagt, jahrelang mit diesem Weinstein. Und ich muss mal sagen, ich bin froh, dass ich ausgestiegen bin. Denn daran hätte ich wirklich zerbrechen können, weil ich war abhängig. Man ist ja abhängig von diesen Filmen und von dem Erfolg dieser Filme. Und wenn man da plötzlich den Hauptproduzenten abschneidet, dann steht man ganz schön dumm da.
Gibt es eigentlich im Filmgeschäft diese klassische Besetzungscouch noch, die man ab und an frequentieren sollte als Frau, um Karriere zu machen?
Ja, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ich meine, das ist ja auch in der Literatur über Hollywood und so gab es immer Besetzungscouchen. Also ich hoffe nicht und ich denke, dass sich das schon verändert hat nach diesen Skandalen und auch vor allen Dingen nach der Verurteilung. Ich meine, der Typ sitzt jetzt da über 20 Jahre. Ich meine, da kriegen schon manche Leute Angst, ob sie das noch machen. Ich glaube schon, dass sich das verändert hat. Auch diese anonymen Telefone, die es gibt, die helfen da sehr.
Wir kriegen viele Mails von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Ein Hörer schickt Ihnen Kinderfotos. Ein anderer Hörer schreibt aus Ölbronn, dem Nachbarort von Ispingen, und freut sich im Übrigen darüber, dass wir nicht über Corona sprechen. Und jetzt müssen wir diesen Hörer doch ein bisschen enttäuschen, weil Corona, Film, Filmproduktion und Kino und Kinosterben gehört halt zusammen. Wie bewerten Sie
das? Das ist die Situation? Halt ein Element. Das ist ein tödlicher Cocktail. Und zwar nicht nur wegen Corona, sondern weil es hat ja angefangen, genau 2019, als ich aufgehört habe auf dem roten Teppich, dass die Streamingdienste aufkamen und dass die Filme, sage ich mal, jetzt wissen wir es 2 Jahre später, ich habe das auch ein ganz aktuelles Kapitel da geschrieben, wie das eigentlich läuft, wenn das jemand wissen will, dass die Filme kommen halt jetzt zuerst, sage ich mal, auf dem Fernsehschirm und dann im Kino. Und warum? Weil die Kinos geschlossen sind. Also das ist ein tödlicher Kreislauf. Und diese Mischung aus dem, die Kinos sind geschlossen und auf der anderen Seite guckt man sich die zu Hause an, da ist die Zukunft des Kinos wirklich gefährdet. Ich bin der Überzeugung, dass das Kino überlebt, aber man weiß es ja auch hier in Stuttgart, Metropol wird geschlossen, ist nicht das einzige Kino, in München gerade das Tor-Kino am Sendlinger Torplatz, also da gibt's da geht's hart zu in Zukunft und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir die. Ich hoffe, dass das noch rechtzeitig gestoppt werden kann.
Wagen Sie denn eine Prognose, wie viele Kinos überleben in Deutschland? Wie viele
das wage ich
überleben?
Nicht und das will ich auch nicht wagen. Das will ich gar nicht jetzt wissen, dass das so kommt. Ich hoffe, dass alle überleben, aber es muss sich vieles ändern. Es gibt ja diesen berühmten Film von Visconti, Der Leopard. Da ist der Hauptsatz heißt, es muss sich sehr, sehr viel ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist auch im Kino so. Wir müssen viel ökologischer, viel nachhaltiger die Filmproduktion gestalten. Die sind natürlich auch CO2-Emittenten. Seit gestern wissen wir, die CO2-Werte müssen gesenkt werden in Europa auf 55% in 10 Jahren und bis 50 auf 30% und dann nochmal 55% bis 2050. Also da muss sich wirklich was ändern und auch das Essen im Kino muss sich ändern. Diese ganzen Süßwarengeschichten, dieses Zuckerwasser, was da verabreicht wird für viel Geld. Sonst gehen die Leute wirklich nicht rein. Sonst kaufen sie sich für 17 Euro ein Abonnement und gucken sich zu Hause an und kaufen sich eine Fertigpizza. Das ist noch billiger.
Jetzt leben wir seit mehr als einem Jahr weltweit mit dieser Pandemie und haben alle miteinander die Hoffnung, dass wenn jetzt genügend Impfstoff da ist und wir alle geimpft werden, dass dann die Pandemie verschwindet. Ist das auch Ihre Hoffnung?
Die wird verschwinden, das ist so wie Grippe, also so sage ich mal, also das ist natürlich eine ganz andere Dimension, so wie Pest ist es eigentlich, ja. Die wird verschwinden, aber wir werden damit leben müssen, dass wir mit diesem Virus leben, weil der nächste kommt, ist schon auf dem Weg. Das heißt, wir müssen ganz andere Produktionsmechanismen einführen. Ich will das jetzt nicht hier sagen, weil sich die Leute nämlich aufregen gleich beim Mittagessen, aber wir müssen eine völlig andere Landwirtschaft haben, wir müssen eine völlig andere Esskultur haben. Das ist ungefähr so wie mit den Autos. Also da muss die Wende muss jetzt eingeleitet werden, sonst kommt der nächste Virus und dann sitzen wir wieder da.
Apropos Mittagessen, Harald Martenstein, der gestern zu Gast war, hat am Ende der gestrigen Sendung gesagt, ich soll Sie unbedingt nach einem Kuttelrezept fragen.
Ja, so ist er. Aber ich könnte ihm einen sagen, ich weiß es, es gibt ja Trippa Romana, das sind Kutteln nach römischer Art, das ist mit Tomatensauce, habe ich übrigens früher gegessen, schmeckt ganz gut und ist billig.
Fleischlos.
Nein, ich hab's noch mit wirklichen Kutteln gegessen. Heute würde ich es mit Tofu machen.
Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's.
Danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
In Leute heute Vormittag mit Dieter Kosslick.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.